meine, auch an dem Tag in etwa, wo der Pressevertreter kam, haben wir das Ganze dann aufgelöst. Wir hatten dann so einen Stand aufgebaut, wo wir da auch weiter ins Gespräch gehen konnten, um letztendlich diese Methoden auch, wie man Fake News verbreitet, zu lehren.
Das klingt nach einem sehr ausgeklügelten Plan. Vor allem, also als ihr jetzt noch erzählt habt, ihr habt dann noch eine erfundene Person mit eingeführt. Melanie Jung hieß sie.
Ja, ja. Ganz genau.
Also das ist sehr, sehr pfiffig.
Action!
Yes.
Der Podcast über Fake News und Fact-Checking.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Episode von Digger Fake, dem Aufklärungspodcast für Faktenfans und Freunde des gepflegten Hinterfragens. Mein Name ist Carsten Bergmann und ich habe natürlich nicht die Show von Victoria übernommen. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin Chefredakteur der Neuen Presse hier in Hannover und in 6 Episoden wollen wir gemeinsam mit euch auf kuriose Fälle in Hannover blicken. Wo wird hier gefaked? Was ist echt? Und vor allem, was bedeutet das jeden Tag für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten? Alle Infos für die gesamte Region bekommt ihr wie gewohnt in der News-App der Neuen Presse. Die ersten 4 Wochen zum Testen sind kostenlos. Lasst uns aber auch gerne über Instagram, Facebook oder X vernetzen. Die Adressen findet ihr in den Shownotes. So, und jetzt kommt die Frau, die euch durch die Sendung führt. Die liebe Victoria Kraut.
Ja, hallöchen. Ihr wisst, ich bin hier in der Sendung immer bestrebt, euch auch echte Fake News Fälle zu präsentieren. Und heute ist es wieder soweit. Ach, wie ich mich freue. Die Story spielt in einer Schule bei Hannover, an der Ernst-Reuter-Schule Pattensen. Eine Gruppe Jugendlicher hat da im vergangenen Jahr die Behauptung verbreitet, dass die Schultoiletten wegen Vandalismus gesperrt werden. Das war ein Volltreffer. Es gab zahlreiche Beschwerdemails von Mitschülern und Eltern und die Täuschung ist sogar innerhalb kurzer Zeit bis ins Rathaus vorgedrungen. Wie konnte es dazu kommen? Was war die Erfolgsstrategie? Ich spreche mit 3 Menschen, die dieses Fake News Experiment mit initiiert haben. Und zwar sind das der Lehrer Felix Klante und die beiden Schüler Marlon Kraus und Mia Schumacher. Außerdem blicken wir drauf, wie ein Lokalreporter diese Story abgedeckt hat. Hat er die Fake News Kampagne sofort durchschaut? Marc Bode von der Neuen Presse teilt mit uns seine Eindrücke. Also, setzt die Checkerbrille auf. Los geht's.
Digger Fake.
Vorweg, es ist sehr früh, es ist kurz nach 8. Das ist eine sehr ungewöhnliche Zeit für mich und eine Podcast-Aufnahme. Aber für meine Gäste ist es Alltag, schon so früh auf der Matte zu stehen. Sie sind nämlich 2 Schüler und ein Lehrer. Und zwar sind das Marlon, Mia und Felix. Herzlich willkommen im Digger Fake Podcast.
Hallo.
Hallo.
Ich würde mal vorschlagen, wir nehmen die Hörerinnen und Hörer mal an die Hand und ihr erzählt mal kurz etwas über eure Schule in Pattensen. Das ist bei Hannover. Gebt doch mal einen kurzen Einblick. Was macht eure Schule aus?
Ja, wir befinden uns hier so in der südlichen Peripherie von Hannover, sind knapp 15 Kilometer ins Zentrum. Es ist eine Kleinstadt mit 15.000 Einwohnern und wir haben hier eine kooperative Gesamtschule. Das bedeutet, dass alle 3 klassischen Schulzweige, also Hauptschule, Realschule, Gymnasium bei uns untergebracht sind und wir sind hier eigentlich die einzige größere Schule in dieser Stadt.
Ja, unsere Schule macht auch viele Projekte. Unsere Schulleitung setzt sich sehr dafür ein, dass die jüngeren Jahrgänge gefördert werden. Es gibt zum Beispiel Berufsberatungen.
Also es gab bei uns an der Schule vorher schon mal ein Projekt von der Schülerzeitung hier, die Reuter Times. Die hatten ein ähnliches Projekt schon mal versucht, aber in einem kleineren Rahmen. Und genau danach haben wir letztendlich das Ganze nochmal aufgegriffen, um das weiter zu vertiefen mit diesem Experiment.
Genau, wir haben jetzt irgendwie keinen expliziten Fake News Unterrichtsinhalt, aber wir haben verschiedene Medienkompetenztrainings in verschiedenen Jahrgängen. Also wir sind da schon dran bei dem Thema, aber so explizit auf Fake News bezogen war jetzt so der Pulsarwoche der Oberstufe geschuldet.
Pulsare sind Projekttage.
Genau, das Ganze funktioniert so, dass Lehrkräfte halt außerhalb ihrer Fachkombination dazu kommen, Dinge, die sie privat auch interessieren, dann als Projekt eine Woche mit der Oberstufe zu machen. Es gibt zwei Input-Tage und danach zwei Projekttage, in denen die Schülerinnen und Schüler eigenständige Ideen und Produkte entwickeln, die auch über jetzt irgendwelche Posterpräsentationen oder so hinausgehen sollen, durchaus. Das war damals die Idee von meinem Kollegen Felix Heinrich und mir, das Ganze zu dem Thema zu machen, weil wir halt zusammensaßen und uns im Rahmen des Ukraine-Kriegs dann über diese kursierenden Fake News halt unterhalten haben und dann gesagt haben, okay, das wäre doch jetzt eine gute Idee, das zum Thema zu machen.
Da würde mich gleich mal interessieren, Felix, wie viel Teilnehmende gab es denn da in eurem Projekt? War da große Resonanz? Warst du da überrascht oder wie kann man sich das denn vorstellen?
Ja, unser Pulsar war voll. Ich glaube, wir waren 18 Teilnehmende. Und
welche Klassenstufe war das?
Das ist die Q1 und die 11. Klasse, also 11. und 12. Klasse.
Mhm. Mia und Marlon, warum habt ihr euch genau für dieses Projekt entschieden?
Also ich hatte es, meine ich sogar tatsächlich als ersten Wunsch auf meinem Wahlzettel, schlichtweg, weil mich dieses Thema von journalistischer Arbeit generell schon interessiert hat. Ich habe auch so im privaten Rahmen immer mal wieder kurze Texte geschrieben. Und generell dieses Thema Fake News hat mich auch insofern nochmal interessiert, weil das natürlich auch ein politischer Kampfbegriff irgendwo ist. Also man hört das ja viel auch aus rechter Richtung oder so aus dem Trump-Umfeld. Dementsprechend fand ich es da auch interessant, wie man an dieser Arbeit letztendlich rangeht und auch wie man da letztendlich vielleicht auch vorgeht. Plus, ich hatte mir tatsächlich schon da überlegt, dass man in so einer aktiven Phase vielleicht auch selber Fake News verbreiten könnte und alleine das hat mich schon angezogen, sagen wir es so.
Ah, okay. Und Mia, wie war das bei dir?
Ich muss ehrlich gestehen, dass ich vergessen habe zu wählen und zugeteilt wurde. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich es nicht bereut habe, in diesem Projekt zu sein, weil es sehr Spaß gemacht hat und wir im Endeffekt auch das coolste Projekt waren, wie ich fand. Aber es war sozusagen Schicksal, dass ich in dieses Projekt hineingeworfen wurde.
Das Besondere an eurer Kampagne war ja auch, dass ihr innerhalb von einem Tag nicht nur Mitschüler und Mitschülerinnen hinters Licht geführt habt, sondern auch Politiker, Politikerinnen aus dem Rathaus auch und Eltern. Also auf der Linie auch ein voller Erfolg. Das Täuschungsmanöver sah ja so aus. Ihr habt mehrere Zettel im Schulgebäude ausgehängt. Da stand drauf, alle Schulklos ab nächstem Monat wegen Vandalismus gesperrt. Mich würde jetzt mal das Konzept dahinter interessieren. Wie seid ihr darauf gekommen? Wie seid ihr aber erstmal vorgegangen? Was waren eure eigenen Aufgaben dabei, Marlon und Mia?
Also zunächst war tatsächlich, hatten wir diese Input-Phase und Infophase, wo wir viele Informationen auch gesammelt haben zu letztendlich Möglichkeiten, wie Fake News in der aktuellen Welt halt verbreitet werden. Und dann haben wir quasi darauf aufgebaut und haben uns erstmal überlegt, okay, wir brauchen irgendein Thema, was polarisiert. Wir brauchen ein Thema, was hochemotional aufgeladen ist und sind dann halt quasi auf die Suche gegangen, hatten dann eine Auswahl von Themen, wo wir dann geguckt haben, okay, was ist denn umsetzbar? Was ist aber auch vielleicht mit nicht allzu großen Konsequenzen verbunden? Also wenn wir jetzt verbreitet hätten, dass irgendwie keine Klausuren mehr geschrieben werden, hätte das natürlich enorme Einflüsse auch auf den Alltag aller Lehrer und in unserer gesamten Schule gehabt. Dementsprechend wollten wir da quasi eine gewisse Schadensbegrenzung drin haben. Und danach ging es tatsächlich direkt an die Konzeptionierung des Plakats und auch der Idee, wie wir, nachdem wir die Plakate aufgehangen haben, das Ganze weiter in den Volksmund bringen, in Anführungszeichen.
Genau, und da haben wir halt vorher besprochen, wir haben das mit der Schulleitung abgeklärt, ob wir das machen dürfen, haben dann mit dem News-Blog von unserer Schule geredet, ob die das auch da verbreiten wollen, kamen dann an die Planung, haben unsere Plakate entworfen und haben das dann im Endeffekt ausgehängt.
Bei den Vorbereitungen, wo genau habt ihr euch denn informiert zu den Strategien, die Fake News Produzenten und Produzentinnen anwenden?
Ja, das waren verschiedene Versatzstücke aus dem Internet, die wir, also Felix Heinrich und ich, zur Vorbereitung des Pulsars zusammengesucht haben, die wir in die Inputphase reingegeben haben. Also es waren ganz verschiedene Quellen. Korrektiv haben wir auf jeden Fall genutzt. Verschiedene Sachen, Bundesministerium für politische Bildung war dabei. Also die klassischen Sachen, wenn man sich über solche Projekte informiert und irgendwie gute Quellen nutzen möchte.
Genau, darüber hinaus haben wir auch ein Interview gehabt mit zwei Journalisten, die uns quasi im Interview da noch mehr Input zugegeben haben. Und ansonsten haben wir auch danach noch am letzten Tag der Infophase uns individuell noch spezifischer mit Themenbereichen beschäftigt. Da habe ich persönlich zum Beispiel mir den deutschen Ableger von Russia Today angeschaut und habe halt geguckt, okay, wie machen die das? Und tatsächlich haben wir dann am allerersten Tag zur Inspiration uns ein Bild vom hier nebengelegenen Supermarkt gekauft, um da mal zu gucken, okay, wie schaffen die das denn, dass das so polarisiert und auch wie schaffen die das so designtechnisch einfach darzustellen?
Mich würde jetzt interessieren, wie sah das Plakat konkret aus? Was war da drauf?
Wir haben erstmal zentral ein Dixi-Klo auf diesem Plakat gehabt, um erstmal darzustellen, dass es theoretisch fake sein könnte. Also wir haben es extra so designt, dass man theoretisch drauf kommen kann, weil es halt sehr umgangssprachlich formuliert war und es war auch ein Bild darauf von Vandalismus von unserer Schule, weil wir damit ein großes Problem in der Zeit hatten, damit es auch realistisch ist. Also es hatte schon einen gewissen Nerv von den Schülern getroffen, wenn man dieses Bild gesehen hat, weil man das einfach mitbekommen hat. Also es war halt ein ziemlich ekelhaftes Bild, sagen wir es so, was wir dann einfach nebeneinander in Bildern ausgedrückt haben und den Text dann darunter.
Das Bild von dem Dixi-Klo, habt ihr das aus dem Internet oder selbst geschossen?
Genau, wir haben einfach geguckt, wo copyright-free Bilder von Dixi-Klos zur Verfügung stehen und haben da uns dann bedient.
Sehr vorbildlich.
Was man gegebenenfalls noch ergänzen kann, ist, dass wir zwei Entwürfe hatten, die wir auch verbreitet haben. Und auf dem Bild, was mir auch gerade schon meinte, von den Vandalismusvorwürfen, sieht man tatsächlich auch, wie mit Fäkalien unsere Schultoilette beschmiert wurde. So, das ist natürlich sehr abschreckend und ekelhaft. Dementsprechend haben wir das auch genutzt, so als, ich sag mal, Catch. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ähnlich wie zum Beispiel in Axel Springer Manier, dass wir große Überschriften verwendet haben, dass wir mehr so stichpunktartig und schlagwortartig diese Nachricht verbreitet haben und auch gar nicht so wirklich volle Sätze geschrieben haben. Wir hatten dann unten runter noch einen kleinen Absatz, wo wir dann quasi geschrieben haben, okay, nach Beschluss sollen Dixi-Klos auf dem Schulhof die Lösung für das anhaltende Vandalismusproblem sein. Dabei aber natürlich auch wieder betont, okay, Beschluss, aber wir haben natürlich sonst nichts weiter angegeben. Dementsprechend konnte man da auch, hatte man gar nicht die Möglichkeit, sich weitere Informationen darüber zu beschaffen letztendlich, genau.
Habt ihr euch als einen Absender dargestellt? Also zum Beispiel, hier ist die Schulleitung oder sowas?
Also normalerweise sind wir eigentlich in der Digitalisierung recht weit fortgeschritten und die normalen Informationen gehen auf jeden Fall über das Internet und es gibt Elternbriefe, die digital versendet werden. Die Schüler mit ihren E-Mail-Accounts, also die Informationen gehen normalerweise digital raus. Ergänzend werden vielleicht mal Plakate aufgehangen. Also auch über diesen Weg war es eigentlich eher ungewöhnlich, solche Informationen zu teilen.
Ja, ergänzend zu dem Internetaspekt. Wir haben auch mit der Schülerzeitung zusammengearbeitet, die das dann auf ihrer Webseite gepostet haben. Die waren da auch sehr offen für, weil sie im Endeffekt, also früher war es eigentlich so geplant, dass es ein Fake News Blog sozusagen ist. Deswegen waren die da auch sehr offen, das zu verbreiten und haben da auch engagiert mitgeholfen.
Waren die denn eingeweiht in eurem Plan oder haben die einfach nur euch unterstützt, weil ihr ihnen gesagt habt, hey, hier könnt ihr mal bitte diese Nachricht verbreiten?
Doch, die waren eingeweiht. Wir haben das extra mit ihnen abgesprochen und auch noch Rat geholt, was am besten ankommt, wie wir das am besten irgendwie machen sollen. Wir haben da sehr Hand in Hand miteinander gearbeitet. Es waren tatsächlich auch noch andere Leute eingeweiht, wie zum Beispiel eine Freundin von mir, Sophia, danke an der Stelle. Sie hat uns geholfen, das teilweise mitzuverbreiten in WhatsApp-Gruppen, hat uns dann Screenshots geschickt von dem Gruppenchat aus ihrer Klasse. In dieser Zeit müsste sie 9. gewesen sein, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also sie wusste, dass es ein Fake ist, aber hat es dann nicht weitererzählt. Das war ja eigentlich auch der Sinn der Sache. Wir haben sonst soweit ich weiß, nicht großartig mehr Leute eingeweiht.
Na doch, wir haben die Lehrerschaft eingeweiht und haben auch darum gebeten, dass das Ganze halt nicht aufgelöst wird von deren Seite. Dementsprechend ging quasi, bevor wir das Ganze ausgehangen haben, einmal eine Rundmail an die gesamte Lehrkörperschaft, wo letztendlich darüber aufgeklärt wurde, was wir vorhaben und dass sie dann bitte auch mitspielen sollen. Genau.
Das macht ja das Experiment auch prekär, ne? Wenn so viele eingeweiht sind, muss man ja darauf vertrauen, dass die auch tatsächlich ihren Mund halten, sonst bricht das ganze Konstrukt zusammen.
Meines Erachtens hat das auch sehr gut funktioniert, dass die Lehrer dann auch dicht gehalten haben, weil sie es selber sehr interessant anzusehen fanden, wie die Schüler darauf reagiert haben. Soweit ich weiß, haben auch die 5. oder der 6. Jahrgang Beschwerdebriefe geschrieben, die eigentlich ganz süß verpackt waren. Also die haben dann auch wirklich die Zeit da rein investiert, dass die Schüler auch so ihre Emotionen freien Lauf lassen konnten, wo sie dann halt explizit geschrieben haben, dass das nicht geht und dass man vielleicht eine andere Lösung finden soll. Und das war eigentlich ganz niedlich gemacht, aber die Lehrer haben das auch sehr unterstützt und auf jeden Fall uns da den Rücken freigehalten.
Ist an so einer Institution wie in der Schule natürlich auch wichtig, dass das mit der Schulleitung und dem Kollegium abgesprochen ist. Also wenn wir das jetzt wirklich einfach nur für uns gemacht hätten, dann hätte das wahrscheinlich auch nicht so lange so funktioniert und ich wäre wahrscheinlich ziemlich schnell mit meinem Kollegen dann vorgeladen worden. Also wir mussten uns natürlich auch absichern.
Ja, prinzipiell ist es ja auch ein Vorgehen, was Fake News Produzentinnen machen. Erfolgreiche Fakes sind ja auch erfolgreich, weil mehrere Akteure in verschiedenen Stadien involviert sind. Ich würde jetzt nochmal auf diese Problematik Schultoiletten zu sprechen kommen. Ihr hattet ja schon angedeutet, das war schon ein Problemthema. Könnt ihr das mal näher erklären?
Also Schultoiletten werden auch überregional und nicht nur bei uns, spätestens seit der Corona-Zeit, also so heißt es jedenfalls immer nach Studienlage, demoliert, beschmiert, verunreinigt. Das ist ein größeres Problem. Es gab da auch entsprechende TikTok-Trends zu, wo die Kinder daraus irgendwie Challenges gemacht haben, möglichst schweinische Toiletten zu hinterlassen. Und da das hier eine Sache ist, die relativ wenig toleriert wird, verständlicherweise, haben wir ein Ampelsystem mittlerweile eingeführt. Es gibt rote, gelbe und grüne Wochen und die entsprechend mit Sanktionen wie Toilettensperrungen zum Teil, also es wirklich nur noch die wichtigsten Toiletten offen sind, verbunden sind, oder zum Teil auch mit Belohnungen, dass Gelder für die SV, also die Schülervertretung, freigegeben werden für allgemeine Anschaffung. Wir haben damit schon länger zu kämpfen und das war zu der Zeit einfach dann sehr stark und die Bilder, die wir auch jetzt hier oder die Schülerinnen und Schüler für das Plakat genutzt haben, kamen auch von einem Brandbrief, der gerade in der Woche vorher rumgeschickt wurde per E-Mail und daran haben sie sich dann bedient. Aber es war gerade aktuelles Thema und dementsprechend fiel ihnen diese Fake News auch auf einen sehr gut bereiteten Acker.
Da sind schon viele Emotionen da, die dann nur noch abgerufen werden müssen, ne? Bei jedem Einzelnen, der sowas dann liest. Welche Ideen gab es denn noch für die Umsetzung und warum habt ihr die dann verworfen?
Genau, das hatte ich ja eben schon einmal angeschnitten gehabt. Wir hatten noch ein paar weitere Ideen. Die erste Ideen gingen vor allem in Richtung: Klausuren werden abgeschafft an unserer Schule oder es dürfen erstmal keine Klausuren mehr geschrieben werden oder auch so Sachen wie, okay, alle können früher nach Hause gehen oder Schule fängt bei uns jetzt seit neuestem erst ab 9 an. Das waren so Ideen, die wir zuerst hatten. Diese haben wir dann aber verworfen, weil das natürlich auch was ist, was einfach tiefere Konsequenzen haben kann und was dann natürlich auch mit einem potenziellen Kultusministerium Schwierigkeiten geben könnte. Auch wenn wir uns schon überlegt hatten, dass wir es einfach Kulturministerium nennen könnten, um da den Trick der Fake News Akteure auch weiter zu nutzen. Genau, diese Aktion haben wir dann aber einfach verworfen aufgrund des Risikos. Dann war eine weitere Idee noch, dass unsere Schulmensa vegan werden solle und nur noch vegane Produkte anbieten würde. Dieses haben wir aber dann verworfen nach Absprache mit der Schulmensa, weil sie einfach da natürlich Probleme mit ihrem Geschäftsmodell gesehen haben und auch einfach dann Angst hatten, dass das halt zu Geschäftseinbrüchen führt.
Mich würde interessieren, wie habt ihr euch eigentlich gefühlt dabei zu wissen, okay, wir hängen jetzt diese Plakate aus und es ist ein Experiment, wo wir Leute hinters Licht führen.
Es war sehr interessant, als wir diese Plakate aufgehängt haben, weil es irgendwie sich ein bisschen, kann man kriminell, es hat sich ein bisschen kriminell angefühlt, dass als wir dann so in Gruppen durch die Gegend gelaufen sind und das mit Tesafilm die ganze Zeit an unsere Türen geklebt haben. Und man hat sich dann auch sehr, ich weiß nicht, wie ich das so schreiben soll, man hat sich vielleicht mächtig gefühlt, als dann die Kinder so darüber geredet haben und man selber wusste, dass es eigentlich ein Fake ist, aber sie so, oh mein Gott, das geht ja nicht, wie sollen wir denn dann aufs Klo gehen und das war einfach sehr interessant zu sehen und dann hat man dementsprechend sich so gefühlt.
Genau, ich würde dazu vielleicht noch ergänzen, bei mir war es vor allem auch so eine gewisse Anspannung dahingehend, ob das denn wirklich funktioniert, weil wir zwischendurch natürlich auch oder auch davor in dieser Infophase auch Informationen bekommen haben, wie man halt Fake News erkennt und dementsprechend war es für uns auch so relativ, was heißt offensichtlich, dass es hätten Fake News sein können, weil wir es halt sehr plakativ gemacht haben und sehr reißerisch, was natürlich auch bei so offiziellen Meldungen aus der Schulleitung absolut nicht der Fall ist. Dementsprechend gab es da ja auch nochmal einen Unterschied. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, hatte ich einfach sehr viel Spaß dabei, weil wir ja auf der einen Seite nicht irgendwelche Konsequenzen wirklich befürchten mussten und gleichzeitig halt einfach beobachten konnten, wie das Ganze die Runde macht.
Lass uns doch mal über diese zeitliche Einordnung sprechen. Wie ist das alles abgelaufen?
Genau, also wir haben im Rahmen dieser Aufklärungsaktion einen Zeitstrahl letztendlich aufgebaut und strukturiert, indem man ganz klar sieht, wann was passiert ist und auch in welchem Umfang, zumindest in Teilen. Und der sieht wie folgt aus. Am 24. um 10.40 Uhr haben wir die gefälschten Plakate oder die Fake News Plakate aufgehangen. Nur wenige Minuten später, 10 Minuten später, bekommt unsere Schulleitung von den Hausmeistern die Frage gestellt, was denn da los ist.
Das waren halt die einzigen, die nicht informiert waren. Da haben wir nicht dran gedacht.
Genau.
Okay. Ja, die armen Hausmeister, sorry an der Stelle.
Genau, dann in der zweiten Pause, also ab 11.15 Uhr, wurden dann natürlich die ganzen Schüler und Schülerinnen aus dem Unterricht entlassen und sind dann halt an diesen Plakaten vorbeigegangen. Dort war dann natürlich innerhalb dieser Pause Riesenaufruhr. Also wir hatten wirklich, wie die Trauben von Schülern um diese Plakate an den Klos standen, abfotografiert haben, sich aufgeregt haben. Das war aus unserer Perspektive herrlich anzusehen. Dann hatten wir schon um 11.45 Uhr, also noch mal eine halbe Stunde später, hatten wir schon die ersten Anrufe, die im Rathaus eingingen. Also gar nicht erst an unsere Schule, sondern da ging es schon direkt in Richtung Rathaus. In der fünften Stunde, also um 11.40 Uhr, war es dann so, dass natürlich auch im Unterricht das Ganze ein Riesenthema war, weil gut, sie waren gerade in der Pause, das Thema ist aufgekommen und jetzt wird das natürlich auch mit in den Unterricht getragen. Da tagten dann schon die ersten Klassenräte oder die Lehrer wurden damit konfrontiert, dass man das ja nicht machen könne und dass sie da gefälligst was gegen tun sollen. Genau. Danach in etwa 12 Uhr hat unser Ortsbürgermeister, ich meine Martin Jausch, sich an uns gewendet und hat Interesse gezeigt, wollte wissen, was wir da machen. Und dann kam tatsächlich am Abend desselbigen Tages, also so um 18 Uhr, die erste Elternmail an Frau Gerull aus dem Oberstufenkontext. Gleichzeitig haben wir dann Montag war das, angefangen nochmal mit Hilfe einer Petition gegen die Toilettenschließung unter einem falschen Namen, dieser Name war Melanie Jung, angefangen quasi da nochmal mehr Öl ins Feuer zu gießen und gleichzeitig kamen da aber dann auch schon die ersten Zweifel auf. Also wir hatten in Klassengruppen ja Einblick, wo das dann auch hieß, nee, eigentlich können wir uns das nicht vorstellen, das kann ja gar nicht sein und kennt irgendjemand diese Melanie Jung? Da war dann schon so ein Stück weit ein Misstrauen, aber tatsächlich war es dann auch trotzdem so, dass das erstmal soweit akzeptiert wurde und natürlich dann gesagt wurde, ja gut, aber scheint ja wohl so zu sein. Und dann kam am Montag, den 27.02., ein Pressevertreter, um uns zu interviewen und da quasi eine große Story draus zu machen. Und einen Tag später war das dann tatsächlich fast eine gesamte Zeitung in der Zeitung hier. Und genau, dann hatten wir Ich meine, auch an dem Tag in etwa, wo der Pressevertreter kam, haben wir das Ganze dann aufgelöst, also an dem 27.02.2023. Und da haben wir dann eine Rundmail geschrieben, haben aber auch zum Beispiel aus den Interviews erfahren, dass man immer an der Stelle, wo man eine Falschinformation quasi verbreitet hat, natürlich auch aufklären muss. Also wir haben letztendlich Aufklärungsplakate aufgehangen, auf denen dann auch stand, so ein Stück weit bist du auch drauf reingefallen, komm an unseren Stand, weil wir hatten dann so einen Stand aufgebaut, wo wir da auch weiter ins Gespräch gehen konnten, um letztendlich diese Methoden auch, wie man Fake News verbreitet, zu lehren, beziehungsweise um halt zu zeigen, okay, was kann man denn machen, um da auf Nummer sicher zu gehen. Gleiches hatten wir auch auf den Plakaten, dass wir da halt so ganz grob umschrieben haben, wie haben wir es denn geschafft, die Schülerschaft hinters Licht zu führen.
Das klingt nach einem sehr ausgeklügelten Plan, vor allem, also als ihr jetzt noch erzählt habt, ihr habt dann noch eine erfundene Person mit eingeführt. Melanie Jung hieß sie.
Ja, ganz genau.
Also das ist sehr, sehr pfiffig. Wenn ihr das hier so schön dokumentiert habt, sind denn dabei auch Kommentare oder aus den Klassenchats, ist da irgendwas dabei, was ihr mal teilen könnt mit unseren Hörerinnen und Hörern?
Unsere Schule hat natürlich ganz viele Beschwerdemails bekommen, die wir dann anonymisiert weitergeleitet bekommen haben. Darunter auch aus natürlich den oberen Klassen. Ich kann hier eine auch mal kurz vorlesen. Und zwar steht hier, liebe Frau Gerull, liebes Schulleitungsteam, der Flyer im Anhang ist in der Schule aufgefallen. Da war halt dann dieses Plakat zu sehen, welches von einem Handy eines Schülers abfotografiert wurde. Dass die Toilettensituation ein Problem darstellt, ist nachvollziehbar. Dennoch kann es nicht die Lösung sein, alle Toiletten in der Schule zu sperren. Dann steht hier zum Beispiel noch, bitte überdenken Sie Ihre Konsequenzen nochmal. Ich bin überzeugt, dass Sie, wie in der Vergangenheit schon oft, eine gute Lösung finden werden. Also dementsprechend wurde da auch dann direkt der Appell zur Änderung nochmal verbreitet. Und wie gesagt, solche Mails und Ähnliches haben wir oder hat die Schulleitung insbesondere in einer riesigen Anzahl bekommen. Das Sekretariat wurde überflutet, auch von Anrufen. Das war tatsächlich sehr überwältigend.
Ihr habt ja eben schon angesprochen, wie ihr die ganze Aktion aufgelöst habt, indem ihr erneut Plakate entworfen habt, um dort eine Richtigstellung zu machen. Gab es noch andere Optionen für euch?
Also es war sowieso geplant von dieser Projektwoche aus, dass wir am letzten Tag alle Projekte vorstellen. Also dementsprechend waren wir bei dieser Veranstaltung mit den anderen Pulsaren. Dementsprechend war es von Anfang an klar, dass wir es dort aufklären. Wir haben es ja dann nochmal ausgehängt und nochmal auf dem Blog gepostet, weil das uns gesagt wurde, dass wir das da machen sollen. Dementsprechend war das nochmal neu, aber es war von Anfang an geplant, dass wir bei dieser Veranstaltung unser Projekt vorstellen und dementsprechend aufklären.
Und es gab natürlich auch einen Elternbrief von Schulleitungsseite, also auch von offizieller Seite, auf dem offiziellen Dienstweg quasi, wurde das Ganze nochmal richtig gestellt.
In den Messenger-Kanälen bei euch an der Schule, habt ihr da auch nochmal was reingeworfen?
Ich bin mir sehr sicher, dass sich das auch so schnell rumgesprochen hat. Also meine Freundin hat dann auch noch gesagt, ja, das war ein Fake und so. Aber das war eigentlich ziemlich schnell klar und das hat sich sehr schnell wieder rumgesprochen, dass das ein Fake war. Und dementsprechend war das dann auch in den Klassengruppen vertreten.
Ja, Felix, du hast gerade den Kopf geschüttelt, ja.
Wobei das nicht gänzlich ausgemerzt wurde, diese Nachricht. Ich wurde gerade vor ein paar Wochen noch von einem Sozialarbeiter hier angesprochen von der Schule, der unter jüngeren Schülern wohl mitbekommen hat, dass sich da Anekdoten erzählt wurden aus der Zeit, in dem es nur Dixi-Klos auf der Schule gab, also was ja de facto nie so war.
Da hast du jetzt einen schönen psychologischen Aspekt angesprochen, denn es ist so auch nachgewiesen, dass ein Fake mehr im Gedächtnis bleibt als die Korrektur oder der Faktencheck dazu.
Digga, Fake.
Ich würde jetzt noch einen vierten Gast in der Sendung begrüßen. Und zwar ist das der Marc Bode, der ist Redakteur bei der Neuen Presse. Er ist schon knapp 30 Jahre als Journalist unterwegs und seit ein paar Jahren insbesondere für eure Region im Einsatz. Ich habe ihn im Vorfeld interviewt und ich habe ihn gefragt, wie er von dem Fall erfahren hat. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören.
Es hat tatsächlich eine Weile gedauert, bis ich ergründet habe, wie damals der Weg war. Und zwar hatte mich die KGS-Schulleiterin, die Miriam Gerüll, damals kontaktiert. Sie hatte mir eine Sprachnachricht geschickt. Das war am 24. Februar, so gegen 18:30 Uhr. Und darin schilderte sie mir, was es mit dem Fake-News-Projekt auf sich hat und dass die Nachricht der vermeintlich gesperrten Toiletten sehr schnell sehr hohe Wellen geschlagen hatte und schnell im Rathaus ankam. Und sie wollte mich ein bisschen vorwarnen. Das war einerseits natürlich irgendwo schön. So war ich drauf vorbereitet und wusste, was da kommt und konnte dann gezielt meine Fragen stellen, als wir uns dann getroffen hatten. Auf der anderen Seite war ich auch ein bisschen enttäuscht und ja, hätte gern den Weg gesehen, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht vorgewarnt worden wäre. Ich hätte dann genauso intensiv recherchiert und geguckt, wie ich an Informationen komme. Und wäre bestimmt auch spannend gewesen, weil so etwas mit Fake News hatte ich tatsächlich in dieser Form noch nie erlebt.
Ja, von Seiten eurer Schulleitung wurde da also auch schon interveniert, ne? Und die Presse schon vorab informiert darüber, dass es Fake News ist. Ist das Teil des Plans gewesen?
Naja, also in erster Linie ist es natürlich irgendwo verständlich, dass da von Seiten der Schulleitung auch, Schaden vorgebeugt werden muss. Also vor allem, wenn es dann halt Richtung Presse geht, dass dann da nicht das Ganze auch noch in der, realen Presse wirklich große Bögen schlägt.
Aber das hat ja schon den Vorwurf, dass die Presse vielleicht gar nicht sauber arbeitet und gar nicht selbst dahinter kommt, oder?
Naja, in erster Linie geht es ja dann darum, wie soll die Presse dahinter kommen? Also wir haben ja keinerlei Namen oder Ähnliches letztendlich da mit hinterlassen. Natürlich ist es ein Stück weit schade, weil es obviously auch interessant gewesen wäre zu sehen, wie macht das auch in dem Rahmen nochmal die Runde.
Und ja, es wäre ja eigentlich dann ein Problem der neuen Presse gewesen, oder? Wenn die das nicht sauber aufgearbeitet hätten und ihr hättet damit vielleicht auch eine Punktlandung erzielen können, weil so viele Menschen dann drauf reinfallen.
Naja, in gewisser Weise sind ja Lokalpresse und eine Schule, die hier eine größere Reichweite hat, auch Partner. Also man steht da ja wahrscheinlich in Kontakt. Also ich habe jetzt nichts mit den Public Relations der Schulleitung da zu tun, aber ich stelle mir das ehrlich gesagt so vor, dass man da ganz guten Austausch steht und sich auch irgendwie partnerschaftlich da behandelt.
Ja, ich habe da jetzt auch nichts gegen einzuwenden. Das ist natürlich nachvollziehbar, dass man so vorgeht. Ich wollte nur ein bisschen zu einer Diskussion hier anregen. Ich würde mit euch jetzt gerne nochmal zusammenfassen, was ihr hier in diesem Experiment für Strategien an den Tag gelegt habt. Könnt ihr darüber nochmal kurz was erzählen?
Also wir hatten natürlich innerhalb dieser Infophase einige Tools auch kennengelernt, aus denen wir dann ausgewählt haben, was für uns irgendwo sinnvoll ist. Das erste und vielleicht auch hier in dem Rahmen wichtigste ist halt, dass man an einem Thema anknüpft, was einen wahren Kern hat. Also dieses Schultoilettenproblem gibt es und das ist auch schon ein sehr emotionales Thema. Dementsprechend ist das halt ein wunderbarer Punkt, um dafür Falschnachrichten quasi anzusetzen. Darüber hinaus haben wir natürlich, was ich auch schon sagte, uns von den Axel Springer oder aus der Axel Springer Richtung etwas Inspiration geholt, was die Darstellung angeht, also sprich sehr plakative Darstellung, dicke bunte Schrift, sehr provozierende Bilder, auch fragende oder implizierende Fragen, also dass man quasi nicht sagt, okay, Schultoiletten sind zu, sondern alle Schulklos ab nächster Woche zu, Fragezeichen. Dann kann man sich theoretisch immer rausreden mit, wieso, ist ja eigentlich nur eine Frage. Ansonsten auch große Symbole. Wir hatten auf unseren Plakaten unter anderem ein sehr, sehr großes Ausrufezeichen, was auch als Symbol unserer Schule irgendwo verwendet wird, was natürlich da auch einen doppelten Nutzen wieder hatte. Auf der einen Seite, dass es so wirkt, okay, das passt in diesen Schulkontext. Auf der anderen Seite sind natürlich so reißerische Darstellungen auch immer, ja, also dass diese großen Symbole und die Platzierung etc. natürlich auch sehr polarisierend dann sind. Darüber hinaus haben wir auf unseren Plakaten auch immer von einem Beschluss geredet. Also wir haben dann immer sowas geschrieben wie laut Beschluss passiert jetzt das und das, haben da aber auf nichts und niemanden verwiesen. Das heißt, da konnte man dann auch überhaupt nicht nachvollziehen, was ist denn das jetzt überhaupt für ein Beschluss? Was soll das überhaupt sein?
Und darüber hinaus habt ihr auch andere Menschen involviert, dass die sich beteiligen, dass die nichts ausplaudern, dass die sogar noch was zusätzlich verbreiten in anderen Kanälen. Das gehört ja auch noch mit zur Strategie.
Genau, also wir haben da uns ein kleines Netzwerk aufgebaut und auch diese, ich sag mal, Gegenpetition, die wir dann gestartet hatten, um dieses Thema quasi noch aktueller zu halten und auch weiter im Munde aller zu halten.
Mhm. Genau. Das Wochenende, ne? Damit sich das nicht verläuft, dass man da noch ein bisschen Futter nachlegt.
Ja, ihr hattet das Projekt nicht an einem Stück von Montag bis Freitag, sondern es lag ja ein Wochenende dazwischen. Und da konnte sich dieser Fake dann auch noch ein bisschen weiter in den Köpfen verbreiten und herumgeistern. Ich habe jetzt auch noch mal eine Sprachnachricht von dem Marc Bode, von dem Reporter. Ich wollte von ihm wissen, wie das Echo ausgefallen ist, nachdem er dann die Geschichte in der Zeitung gebracht hatte.
Es gab anschließend ein paar Reaktionen auf die Geschichte, die dann einige Tage später erschienen war. Redaktionsintern haben wir es nur kurz besprochen. Da war klar, ja, spannende Geschichte. Gut, dass wir das gemacht haben. Leserbriefe bekomme ich ohnehin relativ selten. Da war dann auch nichts im Posteingang. Aber immerhin bei Social Media ging ein bisschen was. Und zwar haben bei Facebook einige was geschrieben. Und das hatte ich nochmal rausgesucht. Und zwar, ich zitiere mal, haha, war gut gemacht. Anderer Kommentar war noch, gute Aktion, nicht immer alles glauben. Oder ein dritter sagte noch, es wäre aber auch nicht verwunderlich, wenn es tatsächlich einmal dazu kommen sollte. Ja, meine Lehre aus der ganzen Geschichte ist, dass man nicht alles glauben soll, was einem erzählt wird. Immer kritisch die Sachen hinterfragen, auch wenn es oft wiederholt wird von Menschen. Es muss trotzdem nicht stimmen. Und ich glaube, das tut uns ganz gut, wenn wir das in der heutigen Zeit uns immer wieder ins Gedächtnis rufen und wirklich kritisch an Dinge rangehen.
Das war Marks Sicht auf das ganze Experiment. Wie hat das aber jetzt euren persönlichen Blick auf Fake News, auf Gossip in der Schule etc. verändert? Das würde mich noch interessieren.
Ja, ich würde auch sagen, dass ich eher auf die offiziellere Seite gehen würde, also auf die Mails von der Schulleitung höre und nicht mehr auf die Plakate, die hier aushängen, beziehungsweise achte ich mehr auf die Plakate, was darauf steht. Oder aus mehreren Quellen, wenn es in der Schule irgendwas verbreitet aushängt, dann achte ich auch darauf, ob es dazu auch eine Mail gibt oder zu unserem Schulmanager, ob es da etwas gibt. Und ja.
Für mich ist es natürlich auch interessant in meinem Alltagsleben, weil man dadurch deutlich aktiver jetzt auch immer nach Quellen natürlich fragt und quasi nachforscht, wo etwas wirklich herkommt. Ich würde tatsächlich vielleicht noch tiefergehend sagen, was es bei mir noch gemacht hat, ist, dass selbst wenn man diese Nachricht gar nicht aktiv wahrnimmt, also wenn man es gar nicht aktiv irgendwie beobachtet und sich damit auseinandersetzt, sondern selbst wenn man es nur sieht, sei es, wenn man irgendwie auf Twitter oder Instagram daran vorbeiscrollt und einfach nur dieses Bild ganz kurz sieht, dass das ja schon reicht, um einen Impuls zu setzen. Und wenn man das dann vielleicht sogar nochmal sieht, dass es dann automatisch ja schon glaubwürdiger wirkt, weil man es ja irgendwo schon mal gesehen hat. Also diesen Mechanismus fand ich sehr interessant und deswegen würde ich da auch sagen, dass man da sich dessen einfach bewusster werden sollte.
Nochmal zum Thema Quellencheck. Das hat mir tatsächlich auch geholfen bei meiner Facharbeit, als ich die schreiben musste. Musste ich ja auch Quellen raussuchen. Da habe ich dann auch nochmal aktiver darauf geachtet, auf den Autor, auf ein Impressum, auf irgendwas, wo ich wirklich weiß, ob es jetzt fake ist oder nicht. Selbst wenn die Information hätte real sein können, habe ich da trotzdem nochmal durch das Projekt mehr drauf geachtet.
Ja, und ich freue mich einfach sehr zu hören, wie das Ganze halt Auswirkungen hier auf die Schülerinnen und Schüler gehabt hat anscheinend. Ich hoffe, dass es auch weitere Kreise zieht. Und was ich auch sehr spannend fand, war zu sehen, dass diese Mechanismen, die online passieren, also über Emotionalisierung, Wirkmächtigkeit zu entfalten, dass das auch in so einer Kleinstadt funktioniert, weitestgehend offline. Also dass das irgendwie anscheinend entweder eine Rückwirkung ist aus dem Medienkonsum online oder was zutiefst menschlich ist, was dann online auch funktioniert. Jedenfalls war das sehr spannend, das zu sehen. Also wenn man sich vorher auch schon ein bisschen mit diesen Fake News beschäftigt hatte, dass das auch in diesem Rahmen funktioniert und sensibilisieren kann.
Ja, es ist auf jeden Fall generationsübergreifend. Es betrifft nicht nur spezielle Klassenstufen, sondern es betrifft alle. Wenn Emotionen ins Spiel kommen und geweckt werden, dann schaltet sich da meistens der Schalter um vom sachlichen Denken auf Gefahr oder Ängste und so weiter.
Ja, auf jeden Fall.
Und deshalb ist auch das Motto von Digger Fake, Think Before Sharing. Das gibt's seit der allerersten Folge und das wäre jetzt hier auch mein Schlusswort für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr in der Sendung wart und dieses tolle Projekt geteilt habt.
Ja, gerne.
Danke, dass wir hier sein durften.
Genau, hat uns Spaß gemacht. Ciao.
Das war Digger Fake mit einer Story über eine erfolgreiche Fake-News-Kampagne an der Ernst-Reuter-Schule Pattensen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht gab es ja die ein oder andere Manipulationstechnik, der ihr euch bisher gar nicht so bewusst gewesen seid. Schreibt mir gerne eure Meinung über kontakt@diggerfake.de, über Instagram oder Mastodon. Und bevor ihr die Checkerbrille absetzt, checkt nochmal die Shownotes für weiteren Lesestoff. Danke an die neue Presse für die tolle Kooperation. Und ein Dank geht auch an euch raus fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt sachbezogen und bis zum nächsten Mal. Ciao!